D-Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien. Der Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Schönen guten Abend.
Und Herr Pähler.
Einen noch viel schöneren guten Abend. Kommentieren, einordnen, eilen. Kopfnoten für die Griechenland-Berichterstattung.
Texten, Tönen, Bebildern, Pauschalisten und feste Freie werden für Medienhäuser zum Problem.
Schreiben, Zeichnen, Senden. Eindrücke vom Jahrestreffen des Netzwerk Recherche.
Das sind unsere Themen in dieser Einstunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Spiegel Online-Kolumnist Georg Dietz. Er kritisiert die deutschen Medien für ihre einseitige und aus seiner Sicht in Teilen nationalistische Berichterstattung über Griechenland. Zitat: In den deutschen Medien schwingen sich Journalisten reihenweise zu pöbelnden Parteigängern auf, statt Fakten und Analysen zur Griechenland-Krise zu bringen. Viele fallen gerade aus der Rolle, viele zeigen ihr wahres Gesicht. Das ist so ziemlich das einzig Gute an dieser mal wieder desaströsen Woche im Dschungelcamp der deutschen Medien.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Neu, da ist diese griechenlandkritische Berichterstattung in den deutschen Medien ja im Grunde nicht. Ne? Schon im Jahr 2010, also noch ziemlich am Anfang der Euro-Krise, da hat die Bild ja zum Beispiel getitelt: Verkauft doch eure Inseln, ihr pleite Griechen. Also altbekannt. Was allerdings neu ist, ist die Häufigkeit und die Intensität und auch die Vehemenz, mit der sich viele Medien gegen Griechenland und die Regierung von Ministerpräsident Alexis Tsipras wenden. Und vor allem ist es eben nicht mehr nur die Bild, die gegen die Griechen hetzt. Dieser Schmeißt-sie-raus-Populismus, der ist längst zum Mainstream geworden, finde ich. Antigriechische Stimmungsmache, die findet man leider beinahe in allen deutschen Medien, auch in den sogenannten Qualitätsmedien. Die ich jetzt nenne, sind nur exemplarisch, aber das sagt auch schon einiges. FAZ, Zeit oder ARD. Wenn ein ARD-Korrespondent wie Rolf-Dieter Krause zum Beispiel offen davon spricht, man soll doch am besten die Jungs von Syriza zum Teufel jagen oder die Zeit ihre Titelseite dazu nutzt, die lieben Griechen darin zu belehren, was sie denn nun zu tun hätten, finde ich das genauso problematisch wie ein Bildtitel, der Bundeskanzlerin Merkel in Bismarck-Manier mit Pickelhaube in den Kampf gegen die Griechen schickt. Diese nationalistischen Plattitüden, die haben im Journalismus nichts zu suchen, denn sie sind gefährlich und das Gegenteil der europäischen Idee von Einheit und Demokratie. Und deswegen, liebe deutsche Medien, 6 Sätzen.
D-Radio Wissen.
Hier ist Was mit Medien, das freie Medienmagazin bei D-Radio Wissen. Gibt es eigentlich Themen, über die Medien nicht berichten, zumindest nicht gerne? Ja. Die gibt es. Vor allem, wenn es um Probleme gibt, die die Medien selbst betreffen. Noch weniger erfährt die Öffentlichkeit davon, wenn es nicht nur um eine Gattung, sondern eigentlich um die ganze Branche geht. Einen entsprechenden Rums hat in dieser Woche die Taz ausgelöst.
Der Titel des Taz-Artikels war Problem Scheinselbstständigkeit, die Leiharbeiter des Journalismus. Und darin geht es um freie Journalisten, die gar nicht so frei sind. Denn es gehört zum Alltag vieler Redaktionen, dass dort freie Mitarbeiter arbeiten, die genauso umfangreich wie feste Mitarbeiter arbeiten, die gar keinen echten zweiten Auftraggeber allerdings haben. Für die Medienhäuser ist diese Praxis ziemlich lukrativ. Sozialabgaben können gespart werden. Komplizierte, feste Verträge gibt's nicht.
Tja, endlich berichtet mal einer drüber. Das war so das Echo auf diesen Artikel, aber auch ein Oha. Denn das Phänomen betrifft auch viele Medienhäuser. Konkret erfahren wir darin vom Kölner Dumont Verlag. Gegen den Verlag läuft sogar ein, Zitat, Ermittlungsverfahren wegen Vorenthaltens von Sozialversicherungsbeiträgen. Genannt werden da auch Spiegel Online, Süddeutsche Zeitung, Süddeutsche.de, der Tagesspiegel, die Stuttgarter Zeitung, die Zeit, Zeit Online und der Axel Springer Verlag, wobei der sich Ende Februar selbst angezeigt hat.
Warum läuft dieses System so viele Jahre und warum wackelt es jetzt? Das weiß Anne Fromm. Sie ist Taz-Medienredakteurin und jetzt live bei D-Radio Wissen. Guten Abend.
Guten Abend.
Warum habt ihr euch denn entschlossen, quasi ausgerechnet jetzt dieses Tabuthema anzugehen?
Naja, so ein richtiges Tabuthema ist es ja nicht. Also zumindest nicht in den Medien. Jeder macht es, jeder weiß das, jeder kennt das und keiner spricht darüber, weil es natürlich irgendwie uns alle betrifft. Wir haben aber festgestellt, so im Gespräch mit Pauschalisten und mit Kollegen und mit Freunden und so, dass zunehmend so eine Frustrationsschwelle irgendwie überschritten ist und dass die Leute sagen, hey, ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Ich arbeite genau wie meine anderen Kollegen auch und habe keinerlei Arbeitnehmerrechte, also beziehungsweise zumindest nicht vertraglich irgendwie festgeschrieben. Ich muss mich selbst um meine Sozialversicherungsbeiträge kümmern. Ich weiß, das ist Betrug. Ich sitze auf dem Risiko und so weiter. Und irgendwie hat sich das gehäuft und wir haben gedacht, man muss, also irgendwer muss ja mal anfangen, darüber zu schreiben, sonst ändert sich da nie was.
Wie sind jetzt die Reaktionen auf eure Veröffentlichung?
Also durchweg positiv eigentlich. Wobei man muss sagen, wir haben bisher nur Reaktionen von Pauschalisten bekommen, also von aktuellen Pauschalisten und von ehemaligen Pauschalisten, von Verlagen nicht. Das ist sehr klar, die sind wahrscheinlich nicht so positiv gestimmt auf den Text. Aber alle anderen begegnen uns, also erstens mal sehr viele Reaktionen und zweitens sehr positiv. So, endlich sagt es mal jemand und es wurde Zeit, dass das thematisiert wird und so weiter zum einen. Und zum anderen aber fängt es jetzt auch an. Wir haben ja hauptsächlich über überregionale Medien geschrieben und jetzt kriegen wir so ganz viel Meldungen von aus kleineren Zeitungen, aus Regionalzeitungen, Nachrichtenagenturen und so, die uns erzählen, wie das bei ihnen läuft. Und das, ich muss sagen, da sind schon auch Episoden dabei, die mich trotz dieser langen Recherche jetzt irgendwie trotzdem noch ziemlich überrascht und erschüttert haben. Also das ist wirklich ein System, was sich durch alle Medien durchzieht.
Was überrascht dich denn?
Naja, das Online-Redaktionen werden irgendwie von Verlagen ausgegliedert in kleinere Subunternehmen, damit man dort die Leute schlechter bezahlen kann. Oder Pauschalisten arbeiten in einer Redaktion und müssen dort aber Miete für ihren Schreibtisch bezahlen, damit das nicht so aussieht, als würden sie da fest arbeiten und so. Also das sind irgendwie so Zustände, das geht einfach nicht. Also damit hatte ich auch nicht gerechnet.
Du hast gerade schon die lange Recherche angesprochen. Wie schwierig waren die?
Zum einen schwierig erstmal für uns so rauszukriegen, was wollen wir überhaupt genau erzählen und was ist auch das Risiko, weil das Letzte, was wir natürlich wollen, ist, dass Pauschalisten jetzt irgendwie Nachteile haben oder dass die Reaktion der Verlage jetzt ist, okay, dann schmeißen wir die Pauschalisten raus. Das wollen wir natürlich auf keinen Fall. Und deswegen mussten wir das erstmal für uns so klären. Und dann, aber ehrlich gesagt, war es relativ leicht, in allen Verlagen und in allen Zeitungen Leute zu finden, die mit uns reden. Weil wie gesagt, die meisten haben irgendwie die Schnauze voll und wollten, dass es publik wird.
Aber es verwundert ja schon so, es ist ja nicht so, dass das jetzt erst eine Praxis ist, die sich so in den letzten ein, zwei Jahren eingeschlichen hat, sondern seit Jahren, Jahrzehnten vielleicht sogar läuft. Warum hat keiner was gesagt? Kein Verlag, kein Verband, keine Behörde, kein Rundfunk, kein Fernsehen, hängen da alle mit drin?
Ja, also ich würde sagen, eigentlich hängen so gut wie alle mit drin. Also es gab natürlich vereinzelt immer mal wieder Meldungen. ZAPP, das Medienmagazin vom NDR, hat ab und zu drüber berichtet, aber so den großen Aufschlag, klar, wenn jeder da drin irgendwie beteiligt ist, dann fängt man natürlich nicht an oder nur schwerlich an, bei anderen zu recherchieren und sich selbst so zu denunzieren.
Vielleicht nochmal, um diese Komplexität auch noch etwas besser zu verstehen. Inwieweit kann man denn sagen, ist diese Praxis ein groß angelegter Sozialbetrug vielleicht sogar?
Naja, also das System funktioniert, weil es die Künstlersozialkasse gibt. Also die Künstlersozialkasse ist eine Institution, die übernimmt Sozialversicherungsabgaben für freie Künstler, Publizisten, Journalisten und so weiter. Aber eigentlich nur für solche, die tatsächlich frei sind. Wenn jetzt Pauschalisten bei einer Zeitung de facto arbeiten, wie als wären sie festangestellt, aber formal eigentlich frei sind, haben sie das Recht, sich bei der KSK zu melden und über die ihre Sozialversicherungsbeiträge mitfinanzieren zu lassen. Und somit sparen die Verlage also die Sozialversicherungsbeiträge und ziehen sich im Prinzip über so einen Umweg, profitieren von diesem KSK-System, was finanziert wird durch zum einen zwar selbst durch die Verlage und durch Unternehmen, zum anderen aber eben auch durch Steuergelder. Und somit kommen die Verlage also an Steuergelder, die ihnen eigentlich nicht zustehen.
Ich habe so ein bisschen nach der Lektüre des Artikels so die Ahnung, dass die Verlage so ein bisschen Angst haben, dass auf einmal der Zoll bei ihnen vor dem Haus stehen könnte, um das zu überprüfen. Wie reagieren denn die Verlage, damit es dann keinen Ärger gibt, wenn denn mal der Zoll kommen sollte?
Das kann ich nicht so richtig sagen. Also ich meine, wenn der Zoll wirklich kommt, dann sind sie natürlich gezwungen, da mitzuarbeiten. Das sieht man jetzt bei Dumont. Die haben uns auch, also die einzige Stellungnahme, die wir von Dumont bekommen haben, ist, ja, wir arbeiten mit dem Zoll zusammen. Also dem können sie sich ja nicht entziehen. Und vorher ducken sie sich weg in der Hoffnung, dass der Zoll eben nicht kommt.
Aber wie kommt es überhaupt denn jetzt, dass die Behörden jetzt auf einmal aktiv werden?
Also das ist ja kein groß angelegtes Aktivwerden. So bei Dumont haben die Ermittlungen begonnen, weil es einen Mitarbeiter der Redaktion gab, der nach langer Recherche dem Zoll eine Liste vorgelegt hat mit über 100 Namen von aktuellen und ehemaligen Pauschalisten, der also sozusagen so eine Art Whistleblower ist. Und bei Axel Springer, das habt ihr ja vorhin schon gesagt, die haben sich eben selbst angezeigt. Und bei allen anderen fragen wir uns auch, warum die Behörden nicht aktiv werden, weil wir von Pauschalisten aus verschiedenen Verlagen schon gehört haben, dass die KSK ihnen durchaus androht oder beziehungsweise signalisiert, wir wissen, was bei euch läuft, wir fangen bald mal an zu prüfen, aber sie machen es eben dann nicht. Ich nehme an, die haben zu wenig Leute, zu wenig Ressourcen und daran scheitert es dann.
Heute ist ja auch die Taz in die Schlagzeilen gekommen, aus einem anderen Grund. Nach dem Abgang von eurer Chefredakteurin Ines Pohl rückt ja jetzt auch ihr Mitchef Andreas Rüttenauer wieder einen Schritt nach hinten, denn es gibt einen neuen Chefredakteur, Georg Löwisch. Er war ja bisher Tech-Chef beim Cicero, eher ja konservativ ausgerichtet. Wie ist denn das jetzt, Georg Löwisch? Der bekommt aber einen festen Vertrag, wird kein Pauschalist bei euch, oder?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass Georg Löwisch einen festen Vertrag bekommt.
Sagt Anne Fromm, die Taz-Medienredakteurin, hat an den Recherchen über die Leiharbeiter im Journalismus mitgearbeitet.
Was mit Medien, das Medienmagazin für zukünftige freie, feste, freie und wirklich festangestellte Medienschaffende.
Wir machen da keinen Unterschied. Im Gegensatz zum Zoll, zumindest haben davor wohl derzeit einige Medienhäuser Angst. Der Vorwurf, Pauschalisten wurden wie feste Mitarbeiter ausgenutzt, um Sozialabgaben zu sparen. Das Problem mit der Scheinselbstständigkeit.
Eine entsprechende Recherche der Taz ist in dieser Woche rausgekommen und hat ein großes Echo ausgelöst. Über die Schwierigkeiten und die Hintergründe dieser Recherche, da haben wir ja gerade schon gesprochen.
Wir wollen uns aber ja nicht nur die Sicht der Verlage anschauen, sondern auch die der betroffenen Mitarbeiter. Und diese Sicht kennt Benno Stieger. Er ist Vorsitzender der Freischreiber, dem Verband für freie Journalisten und jetzt live bei dir Radio Wissen. Guten Abend.
Guten Abend, Stieber ist mein Name, muss ich kurz noch dazu sagen.
Ach, entschuldige
sagen.
Natürlich. Mäh. Das ist immer so das Erste, was man so die Moderatoren, das kleine Moderatoren einmal eins für freie Moderatoren, immer schön den Namen ordentlich aussprechen.
Sogar genau. Für feste Moderatoren gilt
ja,
das, glaube ich.
Aber wenn man das
dann, immer.
Wenn man es dann falsch macht, ist man dann ganz schnell wieder freier Mitarbeiter. Ja, was war denn dein erster Gedanke, als du den Taz-Artikel jetzt das erste Mal mitbekommen hast?
Naja, es ist ungewöhnlich, dass über sozusagen Schwierigkeiten in der Verlagsbranche die Zeitungen selber berichten. Und das ist natürlich erfreulich. Also wir kennen das mit Freischreiberthemen, mit Themen über freie Journalisten, dass wir da nur sehr selten durchdringen. Und dass die Taz jetzt von selbst dieses Thema aufgegriffen hat, finde ich erstmal sehr erfreulich.
Was sagen euch denn eure freien Mitarbeiter und auch die, die bei euch organisiert sind? Ist dieses System für sie ein Problem?
Naja, das Problem oder dass dieses System ist für viele zunächst mal ein Einstieg in den Beruf, weil viele der Pauschalisten sind junge Kollegen, die aus dem Studium kommen und die auf die Weise schon mal so einen festen Fuß in der Redaktion bekommen, die sagen, gut, damit ist dann schon mal vielleicht die Hälfte oder vielleicht auch mehr meines Monatsbudgets abgedeckt und dann kann ich immer noch nebenher gucken, dass ich eigene Geschichten machen kann. Und die Schwierigkeit beginnt dann da, wo so ein Pauschalist eigentlich wie ein Festangestellter behandelt wird. Das heißt, am Schluss bleibt gar keine Zeit mehr, eigene Geschichten zu machen, andere Auftraggeber zu akquirieren und dadurch so ein freier Journalist zu sein, wie wir den uns bei Freischreiber eigentlich vorstellen, nämlich mit mehreren Auftraggebern.
Das heißt, wo ist denn da so die Grenze? Wann ist ein Pauschalist wirklich frei und wo fängt jetzt so eine Scheinselbstständigkeit an?
Na, ich bin jetzt kein Jurist. Man muss dazu auch sagen, es gibt da zu dieser Beurteilung sehr unterschiedliche Urteile. Ich habe da heute auch nochmal mit unserem Rechtsberater drüber gesprochen. Es gibt keine gesetzliche Grundlage dafür, was Scheinselbstständigkeit bedeutet. Also aus Sicht der Freien kann man vielleicht sagen, dass selbstständig und freiberuflicher Journalist man dann ist, wenn man wirklich die Möglichkeit hat, für 2, 3, 4 verschiedene Auftraggeber zu arbeiten und sich gleichzeitig seine Zeit weitgehend auch selber zu gestalten und vor allen Dingen auch zum Beispiel Aufträge von dem Auftraggeber, mit dem man einen Pauschalvertrag hat, auch abzulehnen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt aus meiner Sicht dabei, um da auch unabhängig zu bleiben. Und da fängt das halt an, wenn man Redaktionsdienste hat, wenn man gezwungen ist, an Konferenzen teilzunehmen, wenn die Zeit der Arbeit in der Redaktion so viel Zeit einnimmt, dass eben für andere Auftraggeber kein Platz mehr bleibt, dann ist das eigentlich keine selbstständige Arbeit mehr.
Was würdest du denn sagen, dieses System, wie verbreitet ist das in der Branche? Wahrscheinlich ja, gibt es das eben nicht nur bei den ja, prominenten Verlagen, die jetzt in dem Taz-Artikel genannt sind.
Also ich glaube, das ist ein flächendeckendes Problem. Das Empörende ist ja, dass es bei diesen namhaften Verlagen tatsächlich stattfindet. Und ich glaube aber, dass das in Regionalverlagen, wahrscheinlich auch in Agenturen, verschiedenen Medienagenturen, Internetagenturen, Werbeagenturen auch gang und gäbe ist. Und was wir jetzt in letzter Zeit festgestellt haben, ist, dass immer wieder Nachfragen von Mitgliedern kommen, dass an sie herangetragen wird vom Auftraggeber, einen Änderungsvertrag zu unterschreiben, wo dann plötzlich irgendwelche Klauseln eingebaut werden, dass man nicht mehr weisungsgebunden ist und so weiter, weil sich offenbar immer mehr Verlage dieses Problems bewusst werden. Und da kann man nur sagen, auf gar keinen Fall unterschreiben, ganz wichtig.
wenn wir uns das mal anschauen, also zum Beispiel jetzt die Selbstanzeige von Springer oder auch wie andere Medienhäuser jetzt ihre Systeme verändern, das hast du ja gerade schon angedeutet, ist das denn insgesamt nicht gut für die freien Mitarbeiter?
Dass was passiert, dass die jetzt sich dieses Problems bewusst werden?
Bei einigen ist ja zum Beispiel dann auch tatsächlich der Fall, dass dann vielleicht feste Verträge angeboten werden.
Naja, das hat so zwei Seiten. Also wir sehen das ja zum Teil auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, die ja auch so ein Scheinselbstständigkeitsproblem haben. Da kann es passieren oder da machen das viele Häuser jetzt, dass sie überhaupt nur noch Freie für eine gewisse Zeit beschäftigen. Das ist natürlich nicht gut, weil natürlich freut man sich darüber, wenn man ein langfristiges Arbeitsverhältnis, also kein Arbeitsverhältnis, sondern eben ein Auftragsverhältnis zu einem Kunden hat. Das will ja eigentlich jeder Freie, dass er langfristig mit dem Kunden zusammenarbeitet. Ich habe 10 Jahre lang als Pauschalist für die Financial Times Deutschland zum Beispiel geschrieben. Da ist man schon ganz froh drüber, dass das so ist. Das kann nicht das Ziel sein. Und das Ziel und oft die zweitbeste Lösung für Freie ist natürlich auch, dass sie sich dann einklagen können, wenn sie eine gewisse Zeit scheinselbstständig gewesen sind, weil eigentlich viele von unseren Mitgliedern zumindest sind auch gerne frei und wollen das eigentlich auch. Das ist das, was die anderen Verbände oft dann empfehlen. Dann muss man sich unbedingt einklagen, aber dann ist man eben Festangestellter. Und wenn man das nicht will, ist das natürlich nicht die beste Lösung. Deswegen ist eigentlich unsere Forderung, das ist eine politische Forderung, man müsste endlich gesetzlich regeln, ab wann Scheinselbstständigkeit beginnt, weil dann wissen nämlich beide Seiten, die Verlage und auch die Freiberufler, worauf sie sich da einlassen und ab wann da eine Grenze überschritten ist.
Ist denn dieser Grund, dass es eben diese klare gesetzliche Regelung gibt, vielleicht auch deiner Meinung nach der Grund dafür, dass sich so ein System überhaupt über so viele Jahre lang etabliert hat und dann eben auch von den Behörden und von der Öffentlichkeit im Grunde unbeachtet geblieben ist? Ist ja schon irgendwie komisch. Viele leiden darunter, aber alle schweigen.
Ich finde das auch erstaunlich, zumal man ja weiß, dass von Wirtschaftsseite ein gewisser Widerstand auch gegen diese Künstlersozialkasse besteht. Also jedes Unternehmen, das Kreative beschäftigt, also sei es um Werbung zu machen, sei es um ein Unternehmensmagazin rauszugeben, muss ja Abgaben an die Künstlersozialkasse leisten. Und das wird von vielen Unternehmen A nicht getan und B arbeiten viele Verbände dran, diese Beiträge entweder zu reduzieren oder ganz abzuschaffen. Das heißt, eigentlich muss es im Interesse der Künstlersozialkasse und letztlich auch des Staates sein, dass genug Geld in der Kasse sozusagen ist, und zwar eben auch von den Verlagen. Und ich kann mir das nur so erklären, vielleicht liegt es wirklich an Personalknappheit, vielleicht liegt es aber auch daran, dass der Staat natürlich eigentlich ein Interesse daran hat, dass diese Verlagsstruktur ein Stück weit erhalten bleibt und man da möglicherweise, das ist jetzt Verschwörungstheorie, vielleicht auch ein Auge zudrückt, weil das ja wie so eine Art verdeckte Subvention ist. Und der Staat tut sich ja immer schwer, zu Recht ja, das Pressesystem in schwierigen Zeiten mit direkten Subventionen zu unterstützen. Und vielleicht ist das der Grund, weshalb man das jetzt nicht so ganz streng ahnden will. Insofern ist es natürlich ganz interessant, dass Springer als AG da ja strenge Compliance-Vorschriften hat und jetzt da zur Selbstanzeige gegriffen hat. Dann kann man das ja auch nicht mehr ignorieren, das Problem.
Sagt Benno Stieber von den Freischreibern. Donnerstagabend die Radio Wissen, was mit Medien, das Recherchemagazin.
Wenn ich Recherche höre, dann zucke ich ja immer ein bisschen vor Ehrfurcht zusammen und denke an das Netzwerk Recherche sofort. Das ist ja, kann man schon so sagen, die renommierteste Vereinigung für Journalisten. Wenn auch vielleicht so in der Vergangenheit nicht immer ganz skandalfrei.
Ja.
Aber, und eigentlich jedes Jahr, dieses Jahr aber eben auch, hat die Jahreskonferenz des Netzwerks Recherche stattgefunden. Das ist eigentlich jedes Jahr eines der wichtigsten Termine im Jahr. Und kann man schon sagen, da trifft sich eigentlich die ganze Medienwelt vom Alpha-Tier bis zum jungen Nachwuchsjournalisten, ob frei oder festangestellt, vom Chefredakteur bis zum Volo, um über den Stand des Journalismus in Deutschland zu diskutieren. Ist ja ein hehres Thema.
Schreiben, zeichnen, senden, jetzt erst recht. Das war das Motto in diesem Jahr. Stattgefunden hat das Ganze beim NDR in Hamburg. Und ein Motto, so ein bisschen unter dem Eindruck von Charlie Hebdo. Auch unter dem Eindruck, dass der Journalismus es finanziell schwer hat. Und vielleicht auch unter dem Eindruck, dass es zur Konferenz in Hamburg fast 40 Grad war. Und die Teilnehmer reihenweise umgekippt sind. Dennis Horn auch?
Also reihenweise geht. Ich habe aber tatsächlich gehört, dass die Hitze 4 Teilnehmern so zugesetzt hat, dass sie da so ein bisschen Probleme bekommen haben. Also sagen wir, eine dermaßen heiße Konferenz habe ich noch nicht erlebt.
Dennis, du warst für Was mit Medien ja bei der Jahreskonferenz des Netzwerks Recherche in Hamburg. Konnte man da denn so ein bisschen auch rauslesen, was für Journalisten zurzeit so die wichtigsten Themen sind?
Also ich würde sagen, ja, und es war vor allem der Datenjournalismus. Also wenn so die Aufbereitung von Daten Teil der Geschichte wird, das ist deshalb so spannend, weil man damit komplett komplexe Themen plötzlich verständlich machen kann. Also es gibt ein paar Projekte, die dann immer so als Beispiel herhalten müssen. Vor allem die Vorratsdaten von Malte Spitz. Das ist ein Politiker. Und als die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland in ihrer ersten Version mal lief, da hat der auf Herausgabe seiner Daten geklagt. Und dann hat Zeit Online so ein datenjournalistisches Projekt draus gemacht, diese Daten visualisiert auf einer Landkarte. Und dann konnte man so klicken, wann hat sich Malte Spitz wo aufgehalten, was gemacht, also zum Beispiel telefoniert oder SMS geschrieben. Das ist jetzt schon älter, aber ein hervorragendes Beispiel dafür, weil man dieses abstrakte Thema Vorratsdatenspeicherung, das wird so sehr konkret dadurch, was ja etwas ist, was sich viele jetzt auch im Überwachungsskandal zum Beispiel wünschen. Darüber wurde gesprochen, auch darüber, wie man dann durch Datenjournalismus so Netzwerke deutscher Islamisten aufdecken kann oder Klüngelei in der Politik zum Beispiel. Oder wo bekommt man die Daten dafür her? Also wie kann man guten Datenjournalismus machen, auch unter Zeitdruck? Also viele kleine Themen, die deshalb so spannend waren, weil die Teilnehmer direkt auch in kleinen Workshops daran arbeiten konnten. Ich bin aus diesen Workshops dann immer so schon mit lauter Inspirationen rausgegangen. Ich glaube auch viele andere. Und da hat man gesehen, dass wir so beim Datenjournalismus noch lange nicht das erreicht haben, was geht.
Das denke ich auch immer. Ne? Also es gibt so diese großen Leuchtturmprojekte, aber so im Alltag ist das dann doch irgendwie noch nicht so die Realität.
Ja.
Obwohl es ja auch ein ziemliches Hype-Thema ist, was schon länger andauert. Aber worum ging es noch?
Also es gab weitere Workshops so zur Online-Recherche, Recherchepraxis, zum Presserecht. Das ist übrigens ein Punkt, den ich spannend finde. Also es gibt wenige Veranstaltungen, aus denen ich als Journalist mit so vielen Infos, Eindrücken rausgehe. Viele haben mir so zwischen den Workshops gesagt, sie haben so den Eindruck, dass es in Redaktionen gerade um solche praktischen Themen seltener geht. Also es scheint vielen Journalisten zu fehlen, so in Zeiten, wo alle nur über Storytelling reden und Datenjournalismus, Social Media, auch einfach mal über das Schwarzbrot zu sprechen, über das Handwerk. Es gibt aber eben auch den klassischen Konferenzpart, in dem so über die größeren Themen diskutiert wird. Frauen im Journalismus zum Beispiel, das Thema Lügenpresse, also die Frage danach, warum verschwindet das Vertrauen in unsere Arbeit? Paywalls waren ein Thema, die Ukraine-Berichterstattung, also lauter Themen, über die wir ja so im Laufe des vergangenen Jahres natürlich auch hier in Was mit Medien gesprochen haben.
Ein Highlight der Konferenz ist ja in jedem Jahr auch die Verleihung der verschlossenen Auster. Es ist ein Negativpreis und zwar für ein mieses Verhalten, ein verschlossenes Verhalten eben der Presse gegenüber. Und in diesem Jahr hat es den Rüstungskonzern Heckler & Koch getroffen. Warum?
Also Heckler & Koch ist wegen der Berichterstattung zum G36, diesem Gewehr bei der Bundeswehr, das, ja, ich sag mal, nicht so arbeitet, wie es arbeiten soll.
Das schiefe Ding.
Das schiefe Ding. Beim Geheimdienst der Bundeswehr vorstellig geworden, beim militärischen Abschirmdienst MAD. Und Julia Stein vom NDR, die auch neue Vorsitzende des Netzwerks Recherche jetzt übrigens ist, die hat das so begründet.
Dass Heckler und Koch ungern auf Fragen aller Art antwortet, sondern stattdessen lieber eine Anwaltskanzlei damit beauftragt, Journalisten abzubügeln und zu drohen, ist bekannt. Die in der Rüstungsbranche übliche Pressefeindlichkeit hat Heckler und Koch nun aber durch das Vorsprechen bei einem Geheimdienst zu einer ganz neuen Qualität gebracht.
Also da wusste die Jury sehr genau, wer den Preis in diesem Jahr bekommt. Ich finde aber spannend, was Steffen Grimberg gesagt hat, eines der Jurymitglieder im Interview im Medienmagazin bei Radio 1, nämlich, dass es abgesehen von Heckler und Koch immer schwieriger wird, diesen Preis zu vergeben, weil immer mehr Unternehmen ihre Arbeit einfach perfektionieren, so zu Kommunikationsverweigerern zu werden. Also es mit Presseanfragen generell schwieriger wird. Von Heckler und Koch war übrigens niemand da, um den Preis entgegenzunehmen.
Nicht
das
mal der
war
Anwalt.
Mal anders. Nicht ja. mal der Anwalt. Also ja. Das war mal anders. Es gab Preisträger, die kamen und haben der Presse mal deutlich gesagt, was sie von deren Arbeit halten. Und das ist übrigens ein Part, der mir bei dieser Konferenz allgemein so ein bisschen zu kurz kam. Selbstkritik.
Was mit Medien, das Kritikmagazin. Wir besuchen heute Abend mit euch noch einmal die Jahreskonferenz des Netzwerks Recherche. Hat am Wochenende in Hamburg stattgefunden. Ein bisschen auch Klassentreffen der Journalisten und zwar eins, bei dem es oft auch selbstkritisch zugeht.
Dennis Horan war für Was mit Medien dabei und hat uns eben aber auch schon gesagt, dass ihm die Selbstkritik in diesem Jahr ein bisschen zu kurz gekommen ist. Warum, Dennis?
Zu sagen, vielleicht lag es am Wetter, an der Hitze. Dass alles so ein bisschen gemächlicher zuging. Also so ein bisschen Selbstkritik gab es schon. Ich kann vielleicht ein Beispiel nennen, nämlich das Panel, bei dem es um den Vorwurf Lügenpresse ging. Großes Thema ja sowieso. Es gibt viele Erklärungsversuche dafür. Man konnte jetzt auch auf der Netzwerk-Recherche-Jahreskonferenz eine ganze Menge davon hören. Jakob Augstein zum Beispiel, Chefredakteur und Geschäftsführer von Der Freitag, der glaubt, dass viel auch mit der Arroganz von Journalisten zu tun hat. Und er nennt als Beispiel ein Interview, das Klaus Kleber geführt hat im Heute-Journal mit Joe Kaeser, dem Vorstandschef von Siemens.
Zur Hochzeit dieser Ukraine-Krise hat sich dieser Mann getraut, er hat es gewagt, nach Russland zu reisen. Wir haben so eine Pogromstimmung, wir haben so eine ganz schräge, der muss sich dann rechtfertigen im Heute-Journal dafür, dass er nach Russland, Siemens, ja, die haben da, ich weiß nicht, wie viele Millionen im Feuer, wie viele Arbeitsplätze, keine Ahnung. Ich meine, zur größten kalten Kriegszeit haben wir mit den Sowjets geschäft und bla bla bla. Aber jetzt muss sich einer im Fernsehen rechtfertigen, dass er nach Russland fährt und wird eben nicht einfach nur so befragt, sondern er wurde verhört. Ich habe es dann nochmal nachgelesen, es ist schon krass, was dann Kleber mit dem gemacht hat. Und der Gestus, ich glaube, der nervt viele Leute, weil da ist so eine Mischung aus so Wichtigtuerei, Arroganz, Allmachtsfantasien, das ist irgendwie schräg. Und ich glaube, das schadet dem Journalismus.
Also solche Erklärungsversuche gab es einige, aber halt weniger Ergebnisse. Ist auch schwierig, aber da kam dann wieder so das Übliche, wir müssen transparenter mit Fehlern umgehen, die auch mal zugeben, sagen, dass man als Journalist eben nicht perfekt ist. Aber irgendwie sonst wenige Ansatzpunkte, wie es weitergehen könnte.
Hat sich das so auch durch die anderen Themen gezogen?
Ich fand schon, also zwei weitere Beispiele vielleicht. Es gab ein Panel zu Google, Facebook und den Verlagen und diesen Plänen von Facebook und Google, ja, die Medien so ein bisschen zu umgarnen. Also Google investiert Millionen in Journalismus. Facebook sagt, veröffentlicht doch eure Artikel direkt bei uns. Und da saßen dann auf dem Panel drei Leute, die alle derselben Meinung waren und so gesagt haben, auch ausprobieren kann man es doch mal. Und die einzige, die dagegen gewesen wäre, wäre Ines Pohl gewesen, die aber kurz vor der Konferenz angekündigt hat, dass sie als Chefredakteurin der Taz aufhört. Die war dann nicht da, was natürlich ein bisschen Pech ist auch. Und diese Pläne wurden dann relativ kritiklos hingenommen. So, zweites Beispiel ist die Studie der Otto-Brenner-Stiftung zu den Politikmagazinen oder Politmagazinen. Die sagt, dass dort zu wenig investigativer Journalismus betrieben würde, dass man da Recherche vortäuscht oder einfach nur Service-Journalismus macht. Das war Thema auf der Konferenz und ich hatte den Eindruck, da greifen jetzt irgendwie so Beißreflexe der Alpha-Journalisten. Also es gab einen Tweet zum Beispiel von Anja Reschke, die ja Panorama moderiert, die dann getwittert hat, erstaunlich, wie wenig Substanz man heute brauche, um etwas Studie zu nennen. Sie würde jetzt auch Wissenschaftlerin. Also ehrlich gesagt, mir hat da ein bisschen der Schritt gefehlt, zumindest auf die Argumente auch mal einzugehen. Diese Debatte, da bin ich dann oft mit so einem Ja rausgegangen, weil sie einfach kein Stück weiterführte irgendwie.
Ich wollte jetzt auch gar nicht groß unterbrechen.
Gelungen, Daniel, es ist dir gelungen.
Ich wollte einfach mal ein bisschen disruptiv unterwegs sein, wenn doch hier eigentlich schon bei der Netzwerkrecherche ist anscheinend alle nur so, ja, dann probieren wir es halt mal aus. Dennis Horn war für uns bei der Jahreskonferenz beim Netzwerk Recherche dabei und wir haben hier drüber gesprochen bei D-Radio Wissen, aber er hat uns noch einen Bonustrack mitgebracht, den gibt es gleich hier bei uns.
D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien?
Das türkische Medienmagazin.
Hörst du. Bei der Jahreskonferenz des Netzwerks Recherche in Hamburg, die wir heute Abend mit euch ja nochmal besuchen, waren nicht nur deutsche Journalisten dabei, sondern auch welche aus dem Ausland. Dazu gehörte einer aus der Türkei, aus Istanbul. Er möchte seinen Namen hier lieber nicht hören, aber so viel können wir sagen, er arbeitet dort beim Online-Medium DAK Media.
DAK Media, das ist ein eher linksorientiertes Magazin, das sich um Minderheiten in der Türkei kümmert, auch um Migrationskonflikte. Und er arbeitet dort als freier Datenjournalist, was spannend ist, denn er sagt, Datenjournalismus in der Türkei macht es möglich, viel mehr Themen zu bearbeiten, als der Regierung eigentlich lieb ist. Und Dennis Horn hat mit ihm darüber gesprochen.
Du sagst, du machst Datenjournalismus in der Türkei. Wie sieht deine Arbeit da aus?
Ja, das ist richtig. Für ein digitales Magazin in Istanbul arbeite ich als ein freischaffender Datenjournalist. Eigentlich es ist es ein ganz neues Thema in Istanbul. Wir sind irgendwie einer der Pioneers von diesem Bereich in der Türkei. Wir versuchen was. Und diese neue Methodologie gibt uns irgendwie jede Menge Freiheiten und Möglichkeiten, weil normalerweise die großen Medienfirmen, Medienkonzerne in der Türkei, sie haben kein Interesse für große Recherchen machen. Wir haben die Möglichkeit und die Zeit, diese Recherchen zu machen. Und ja.
Freiheiten und Möglichkeiten sind in der Türkei natürlich ein schwieriges Thema in der Presse. Und du hast mir, als wir schon darüber gesprochen haben, kurz gesagt, dass allein, dass ihr Datenjournalismus macht oder dass du Datenjournalismus machst, dir mehr Freiheiten gibt, als das jetzt klassisch zum Beispiel die Printpresse hätte.
Meiner Meinung nach die Kritik oder die Regierung und die Pro-Regierung-Leute momentan haben keine Ahnung über was Datenjournalismus heißt. Ja? Es gibt nur 3 oder 4 unabhängige digitale Initiative, die auf Datenjournalismus investieren, schon investiert haben. Sonst niemand weiß etwas über Datenjournalismus.
Was sind das für Themen, die ihr da umsetzt?
Ein Freund von mir, eigentlich, er hat ein gutes Projekt über die Wahl, die letzte Wahl gemacht. Normalerweise nach jeder Wahl, du machst eine Landkarte, in welchem Stadt welche Partei gewonnen hast und wie die Nummer der Abgeordneten geändert hat. Ja? Solche Landkarten sind üblich. Aber wenn du die Methodologie von Datenjournalismus verwendest, kannst du die echten Ergebnisse besser zeigen, so wie niemand vorher gedacht hat. Die Market Research Firmen, die Firmen, die die Regierung unterstützen, sie sind sehr stolz drauf, dass diese Regierungspartei jede Menge Städte gewonnen hat. Aber das ist nicht die Tatsache. Wenn du die richtige Analyse machst, dann siehst du, dass sie nicht so erfolgreich sind. Aber das braucht ein bisschen eine gute Analyse. Persönlich, ich habe eine Recherche gemacht über die Situation der syrischen Flüchtlinge. Meistens, die Türkei ist immer stolz drauf, dass wir schon 2 Millionen syrische Flüchtlinge angenommen haben. In allen großen Zeitungen kannst du darüber lesen, ja. Aber wenn du richtig guckst, du kannst einfach sehen, dass nur 15%, vielleicht 20% dieser Flüchtlinge leben in guten Konditionen, guten Bedingungen. Wenn du keine Arbeitsgenehmigung gibst, wenn du keine Wohnung besorgst, wenn du diese Leute nur allein verlässt, dann eine schwierige Situation, ja? Was ich versuche zu sagen ist, die großen Zeitungen machen immer Nachrichten darüber, dass wir sind stolz drauf, dass wir die Syrien angenommen haben. Aber niemand versucht, die echte Situation, die echte Lebensbedingungen zu analysieren.
Datenjournalismus in der Türkei, eine Möglichkeit zurzeit, dort etwas freier zu arbeiten. Dennis Horn hat uns diesen Einblick von der Jahreskonferenz des Netzwerks Recherche mitgebracht. Was mit Medien? Das Medienmagazin und ein kleiner Service für euch, ein Terminhinweis.
Morgen ist nämlich der 10. Juli und am 10. Juli müsst ihr, falls ihr zu diesen freien Mitarbeitern gehört, über die wir heute gesprochen haben, also quasi diese Scheinselbstständigen, die aber dafür Umsatzsteuererklärungen machen müssen. Die müssen immer gemacht werden bis zum 10. Juli, immer zum 10. eines quasi angefangenen neuen Quartals. Und da müsst ihr auch die Steuer zahlen. Die also muss beim Finanzamt schon da sein.
Bis also morgen muss das Geld da sein.
Ja, genau. Ich habe gestern überwiesen.
Ah. Mhm. Dennis Horn, wie ist das bei dir?
Ich habe immer einen Monat Fristaufschub gewährt bekommen. Ich habe noch ein bisschen Zeit.
Aber das ist ja eigentlich nur aufgeschoben tatsächlich. Ne? Das ist ja einfach einen Monat verschoben. Egal.
Ja.
Aber alle anderen denkt dran. Ne? Sonst hier Mahnung, Pfändung.
Wie ist denn das beim Netzwerk Recherche, wenn man sich so die Diskussion anguckt? Ne? Ist das eigentlich, sind das so die wahren Probleme, die im Newsroom, in den Redaktionen Tag ein, Tag aus ein nerven, die eigentlich mal diskutiert werden müssen? Das frage ich mich so bei jeder Konferenz ein bisschen.
Also in diesen Debatten nicht. Und ich habe mir nach diesem Jahr auch echt vorgenommen, ich gehe nicht mehr auf diese Podiumsdiskussionen, sondern nur noch in diese Workshops. Da wurden jetzt nicht so Probleme diskutiert, sondern eher so für zukünftige Themen so Ideen gesammelt und Lösungen gefunden und so. Und das hat mich echt weitergebracht.
Also du möchtest mehr Pragmatismus und sozusagen konkret an Dingen arbeiten.
Total.
Aber wisst ihr was? Lass uns doch auch ganz praktisch sein, jetzt über die Sommerferien gerade hier. Wir machen keine Sommerpause, aber bieten euch einen Workshop an. So krasse Workshops, wo man praktisch was lernen kann. Wie findet ihr die Idee?
Sehr gut.
Finde ich gut.
Ich muss noch viel lernen.
Ja. Dann machen wir das doch einfach. Wir machen praktische Medienworkshops, die ihr über den Sommer hören könnt, als kleines Element hier in Was mit Medien. Nächsten Donnerstag legen wir schon los und bis dahin wünschen wir euch eine, kriegen wir es zu dritt hin?
Ja, aber klar.
Oh. Mediale Zeit.
Ja, mediale Zeit, immer scheiße.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.